Schluss mit lustig. Hier ist das erste deutsche Radio mit Annika Schneider.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Ihrem Medienpodcast Nummer 1. Natürlich im Deutschlandfunk. Wir haben für Sie wieder ein ganz besonderes Thema vorbereitet. Freuen Sie sich auf Medienkritik allererster Güte mit garantierter Männerquote. Ich bin nur die Quotenfrau, werden Sie gleich feststellen. Aus der Deutschlandfunk Medienredaktion in Köln.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ja, Sie haben schon den richtigen Podcast hier angeklickt. Sie sind schon richtig beim Deutschlandfunk Medienpodcast. Aber ich dachte, wir fangen heute mal so an wie die ganz großen Satiremagazine, so wie Reschke Fernsehen in der ARD oder das ZDF Magazin Royal. Die bringen ja irgendwie Journalismus und Show unter einen Hut. Das kommt beim Publikum ganz gut an. Ich dachte, wir versuchen das einfach auch mal. Das ist nämlich auch heute unser Thema. Die hauen ja lustige Pointen raus und versuchen dabei journalistisch sauber zu bleiben. Und wie gut das klappt, darüber sprechen wir heute. Wenn wir über Satiremagazine reden, dann kennen die meisten Menschen die ja aus der Zuschauerperspektive, zum Beispiel am Freitagabend, im ZDF oder auch bei anderen Sendern. Bei unserem Hörer Sven Matthies, da war das ein bisschen anders. Er ist nämlich selbst in einem Satiremagazin gelandet. Er ist dort durch den Kakao gezogen worden, wie man so schön sagt, und zwar bei Extra 3 im NDR. Herr Matthies, wie kam es dazu?
Also ich bin Sprecher der Landeshauptstadt Stuttgart, bin das schon seit mittlerweile über 10 Jahren und bin jetzt dann auch im zweiten Krisenstab tätig. Davor war es Corona, jetzt ist es der Flüchtlingskrisenstab und da muss man sich vorstellen, kommen die Amtsleitungen, die Verantwortungsebene kommt da zusammen und berät einfach, was können wir tun, um diese Menschen, die hierher nach Stuttgart kommen, und immerhin innerhalb eines Jahres hat sich die Menschen an Geflüchteten hier in Stuttgart verdoppelt, wie können wir die gut und sicher unterbringen? Und wenn man 8.600 Menschen hier hat und es klappt soweit ganz gut, passieren natürlich auch Fehler. Und mir ist wichtig, dass man auch über diese Fehler spricht, damit wir auch besser werden. Aber wenn man mit Häme durch den Kakao gezogen wird, dann ist da eine gewisse Grenze erreicht. Und das war in dem Beitrag von Extra 3 eben so der Fall. Das war ein Beitrag, wo es um die Unterbringung von Geflüchteten hier in Stuttgart ging. Und dieser Beitrag hat hier in der Verwaltung für ziemliche Unruhe, für ziemlichen Frust gesorgt, weil viele gesagt haben, das ist einfach Häme.
Ein kleines Haus, 3 Zimmer, kleiner Garten mitten in Stuttgart. Fabian Bross könnte seine Immobilie für viel Geld vermieten, will das aber gar nicht.
Ich dachte mir, dass es eine gute Idee wäre, das Haus an Geflüchtete zu vermieten, weil ich gelesen hatte, dass die Stadt händeringend Immobilien sucht.
Es wird Herbst und dann Winter, ohne dass jemand einzieht.
Die Immobilie steht immer noch leer und der Wohnraum ist einfach auch allen Leuten entzogen und die Stadt sorgt hier für künstlichen Leerstand.
Aber die Stadt möchte den auf ein Jahr befristeten Mietvertrag gern verlängern. Sie fragt, ob alternativ eine direkte Vermietung an die jetzigen Bewohner mit Unterstützung durch das Sozialamt denkbar wäre. Da müsste man natürlich auch die Mieter fragen. Hallo?
Im Frühjahr vergangenen Jahres haben wir einen Aufruf gestartet, wer uns Wohnungen anbieten kann, wo wir Geflüchtete unterbringen können, möge uns das bitte melden. Das haben gut 800 Menschen getan. Und unter diesen Wohnungen haben wir dann ungefähr 100, 120 Wohnungen angemietet. Und weil das eine extrem komplexe Situation ist, es ist schwierig vom Angebot übers Prüfen, übers Anmieten, übers Belegen, war es in einer Handvoll Fälle eben so, dass die Belegung nicht sofort geklappt hat. Und aus Sicht des Vermieters ist es natürlich komisch. Ich biete der Stadt was an. Die zahlen mir auch Miete, aber es kommt niemand in die Wohnung. Und wir haben eben gesagt, wir sichern uns diese Wohnungen, dass wir die dann auf längere Sicht dann eben auch belegen können. Und ein Vermieter fand das eben ziemlich irrsinnig, ist dann auf Extra 3 zugegangen und Extra 3 hat bei uns angefragt. Und uns war klar, es ist ein Beitrag im Bereich Realsatire oder realer Irrsinn. Es ist für uns kein Irrsinn, das ist für uns wirklich bitterer Ernst. Und deshalb können wir uns da nicht einem Interview stellen. Und wir geben ein klares Statement ab, warum wir das nicht tun. Weil Satire darf vieles, aber Satire darf quasi nicht der Deckmantel dafür sein, wenn es so eine Art Thesenjournalismus ist. Und trotzdem war ich Teil des Beitrags.
Sie haben dann ein schriftliches Statement abgegeben, das war Ihre Entscheidung, und sind dann im Beitrag aber im Video zu sehen gewesen. Wie kam das?
Ende Dezember war das schon mal Thema, weil wie gesagt, bei einer Handvoll Fälle ist es so, dass sich dann eben auch die Menschen an die Medien wenden. Und der SWR hatte für eine Nachrichtensendung nachgefragt, hat gesagt, wie kann das denn sein, dass hier Wohnungen angemietet, aber nicht belegt werden? Und für eine Nachrichtensendung war es uns einfach wichtig zu erklären, wie gehen wir hier vor? Warum ist das eine komplexe Aufgabe? Warum ist die Verwaltung gefordert wie noch nie? Und ja, warum passieren uns auch manche Fehler? Aber trotzdem, warum sichern wir uns die Wohnungen, um sie länger zu behalten? Das ist eben ein anderes Format, wo wir, auch wenn wir kritisch hinterfragt werden, gesagt haben, da ist es wichtig, sich zu Wort zu melden und vor allem sich zu erklären. Aber wenn von vornherein klar ist, der Rahmen, das ist Irrsinn, dass es die Stadt nicht schafft, dass die Stadt da in die Knie gezwungen wird, dann haben wir einfach keine Chance, uns so zu erklären, dass es nachvollziehbar wird. Weil es hieß dann, naja, das passt schon, die haben das auch in einem anderen Zusammenhang erklärt. Wir nehmen das jetzt auch einfach mal in die Satire-Sendung auf. Und etwas, was nachrichtlich erklärt wird, passt nicht so ganz in das Format Satire.
Jetzt muss ich Sie natürlich auch fragen, Herr Mattis, mögen Sie denn sonst Satire? Schauen Sie das selber manchmal? Lachen Sie auch manchmal?
Das ist so wichtig. Ich frage mich sowieso immer, warum sind alle so ernst, so verbissen? Und deshalb ist es auch gut, wenn man, Lachen ist da quasi so ein bisschen wie Stoßlüften, ja? Wenn man einfach mal entspannen kann, wenn man auf unterhaltsame, einfache Art auch an schwierige, komplexe Themen herangezogen wird. Und Jan Böhmermann ist zum Teil da hoch interessant. John Oliver in den Vereinigten Staaten hat ein total spannendes Format, wo komplexe, schwierige, politische, soziale Themen locker thematisiert werden. Und das mag ich auch. Und offen gestanden, ich mag auch extra drei. Nur ich mag es nicht, wenn ich ungerechtfertigt durch den Kakao gezogen werde.
Ich bin sicher, Christian Sie hat sehr aufmerksam zugehört und wahrscheinlich auch schon direkt ein paar Sätze sich im Kopf zurechtgelegt. Er ist nämlich Redakteur in der Redaktion von Extra 3 beim NDR, sitzt also auf der anderen Seite und hatte mit diesem Beitrag im Produktionsprozess zu tun. Herr Sie, ist da was schiefgelaufen? Können Sie die Kritik verstehen von Herrn Mattis?
Ehrlich gesagt nicht, weil zum einen teile ich Herrn Mattis Eindruck nicht, dass er durch den Kakao gezogen worden ist. Herr Mattis kam in dem Beitrag mit einem sogenannten O-Ton vor, in dem er gesagt hat, dass die Ämter gewissen Vorgaben folgen müssen und dass es dann nicht immer aufgeht am Ende.
Liegenschaftsamt und das Sozialamt haben bestimmte Standards, die erfüllt sein müssen. Und bei all den Wohnungen, die uns angeboten worden sind oder die wir uns auch gesichert haben, war nicht immer jede Vorgabe erfüllt.
Das ist aus der Perspektive von Herrn Mattis, wie ich es verstehe, ist das ein ungeheurer Druck, unter dem die Stadt arbeitet, unbenommen. Es ist eine große Flüchtlingskrise, wobei ich das Wort Flüchtlingskrise ehrlich gesagt nicht mag. Es ist eine große Krise, die hier. Sie wissen, was ich meine. Der Punkt ist nur der, dass was am Ende rauskommt, ist, dass eine Wohnung leer steht und man dafür 12.000 Euro zahlt, Wohnraum entzieht. Knappes Gut heutzutage, nicht nur für Geflüchtete. Das ist in meinen Augen kein Zustand, mit dem man sich sozusagen zufriedenstellen kann. Und wir betrachten uns nicht als ein Produzent von Schenkelklopfern, sondern wir betreiben auf unsere Art Journalismus und das haben wir aufgegriffen und auf unsere Art und Weise präsentiert. Und wir haben den Fall eigentlich eher mehr oder weniger sachlich etwas überspitzt formuliert nacherzählt. Aber da waren keine falschen Fakten drin und da war auch gar keine Polemik drin. Insofern verstehe ich den Vorwurf ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich finde es spannend, dass Sie sagen, wir haben das journalistisch aufbereitet. Und Recherche, Nachfragen ist ja ein wichtiger Grundsatz des Journalismus. Sie müssen ja sorgfältig die Informationen, die Sie haben, überprüfen auf die Quelle, auf den Inhalt, auf den Wahrheitsgehalt. Das hat ja auch Ihr Redakteur gemacht, der hat ja auch bei uns angefragt, hat uns einen Fragenkatalog übermittelt von 20 Fragen. Und das alles aufzubereiten, das würde, ich weiß es nicht, 2-3 Stunden kosten. Und das ist Zeit, die wir nicht haben. Also haben wir uns beraten im Stab auch über Ihre Anfrage, wie wir damit umgehen und haben uns dafür entschieden, allgemein zu antworten. So, und diese allgemeine Antwort, nämlich Es mag sich für Sie irrsinnig darstellen. Es mag für Sie auch vielleicht sogar witzig sein. Dem können wir nicht beipflichten. Für uns ist das bitterer Ernst. Denn in dieser Flüchtlingskrise unterlaufen auch uns Fehler, die wir auch nicht nur bedauern, sondern die wir aufbereiten wollen. Und ich finde es einfach schade, dass so eine wichtige Argumentation nicht Teil Ihres Beitrags wird, sondern unter dem Motto, na, der Mattis hat ja vor 4 Wochen schon mal was Passendes gesagt. Und es sind ja immer die Vorgaben. Und Verwaltung muss sich immer an die Vorgaben halten. Das wird dann in den Beitrag reingezogen. Und Herr Sie, so haben wir nicht gewettet. Also wissen Sie, wenn Sie...
Aber Herr Mattis, ist das sachlich falsch, was der Beitrag dargestellt hat? Und letztendlich, Sie haben auch den Stuttgarter Nachrichten gesagt, Sie möchten da nicht mit einer Satiresendung reden. Also das verstehe ich nicht, auch den zeitlichen Aufwand. Wir nehmen uns hier dafür Zeit. Sie haben uns Mails geschrieben. Sie haben sich mehrfach eingelassen. Dafür ist die Zeit dann ja auch da. Warum haben Sie sich nicht mit unserem Autoren hingesetzt und ein Interview mit ihm geführt, so wie wir es bei Ihnen angefragt haben? Das verstehe ich nicht. Sie haben es per se abgelehnt, weil Sie nicht Teil einer Satiresendung sein wollten. Und da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Verständnis für. Wir sind eine Fernsehsendung mit schriftlichen Sachen. Es ist eh immer schwierig, wenn Sie dann auch noch nicht mal konkret auf die Fragen antworten. Dann aber einen O-Ton haben, in dem sachlich auf das Phänomen. Sie sagen, Sie sprechen von einer Handvoll Fällen. Meiner Kenntnis nach sind 160.000 Euro für Wohnraum bezahlt worden, der nicht angemietet worden ist. Sind das nur 5 Wohnungen? Also eine Handvoll sind bei mir 5. Wie viele Wohnungen sind es denn? Also da bin ich so ein bisschen kritisch. Uns geht es hier nicht, Häme zu machen. Ich mache Ihnen selber auch gar keinen Vorwurf. Wir machen der Stadt Stuttgart auch keinen Vorwurf. Es ist nur, was hinten rauskommt, ist weder im Interesse des Steuerzahlers, noch im Interesse der Wohnungssuchenden, noch im Interesse der Geflüchteten. Und das ist als Presse, als Medien unser Job, darauf aufmerksam zu machen.
Ich verstehe meinen Job so, dass ich verbindliche, nachvollziehbare, sachliche Antworten geben kann, wenn sie sachdienlich sind. Aber es wäre ja der Sache nicht dienlich gewesen, in so einem Beitrag, der von vornherein schon als Irrsinn betitelt ist, überhaupt zu Wort zu kommen.
Das ist der Moment, wo ich gern unseren dritten Gast dazu holen möchte. Martin Herbers, Kommunikationswissenschaftler und Privatdozent an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und Sie forschen dazu, wie sich öffentliche Kommunikation unter anderem durch Unterhaltung verändert, also unter anderem auch durch Satire. Und Sie haben mir im Vorgespräch was Interessantes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, Behörden müssten Satirekompetenz aufweisen. Was meinen Sie damit?
Schönen guten Tag erstmal und auch an meine Mitstreitenden hier. Natürlich müssen vielleicht nicht nur Behörden Satirekompetenz aufweisen. Ich glaube, jeder Mensch, der sich heutzutage öffentlich äußert und sich vor allen Dingen auch medial öffentlich äußert, muss damit rechnen, dass das Gegenüber eben halt auch eine satirische Komponente in den Gesprächsabsichten mitverfolgt. Warum ist das so? Ich denke, wir sehen hier gerade einen großen Wandel der Institution des Journalismus. Wir haben diese altehrwürdige Institution des Journalismus, in Deutschland zumindest, auch mit einem großen politischen Auftrag versehen. Deswegen gibt es ja Regelwerke für das journalistische Handeln eben auch. Wir haben jetzt gerade schon gehört, ne? Quellen prüfen, Zwei-Quellen-Prinzip und so weiter. Und wir stellen Journalisten vielleicht auch unter einem bestimmten Schutz eben auch. Jetzt ist aber die Frage in der Gegenwart, auch schon in der Vergangenheit, wer ist eigentlich ein Journalist, wenn wir davon ausgehen können, dass Journalismus ja eigentlich auch keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Ne? Und jeder Mensch, der über aktuelles Tagesgeschehen berichtet, durch ein Medium seiner oder ihrer Wahl, ist dann eben halt auch ein journalistisch Handelnder. Ne? Und so können wir vielleicht gar nicht mehr in der Gegenwart richtig sagen, wer jetzt genau ein Journalist ist, wer jetzt genau journalistisch handelt. Wir können aber feststellen, dass da jemand journalistische Mittel verwendet, um zu handeln. Und dann sind wir auf einmal in einer Situation, wo wir vielleicht dann diese angenommene Trennung zwischen dem reinen Journalismus und der reinen Satire gar nicht mehr aufrechterhalten können, sondern wir so von so hybriden Angeboten ausgehen können, die sowohl journalistische Perspektiven einnehmen, als auch satirische Perspektiven einnehmen. Und deswegen denke ich, müsste es Teil der Medienkompetenz von allen Menschen sein, die sich professionell öffentlich äußern, mit Satire kompetent umgehen zu können, sowohl in der Produktion als auch in der Reaktion darauf.
Klingt ja jetzt ein bisschen so, als würden Sie Herrn Mattis das absprechen, aber ich habe ihn ja schon so verstanden, er konnte sehr gut einordnen, wo diese Anfrage herkam und hat dann ganz bewusst gesagt, nee, also da möchte ich mit diesem Thema nicht präsent sein.
Genau, also es ist ja auch erstmal ein sehr bewusster Umgang, ne, mit dieser Anfrage, das finde ich auch gut, ne? Und sicherlich auch ein sehr bewusster Umgang mit der professionellen Rolle, die hier gewählt wird, ne? Also genauso hat aber letztendlich die Redaktion von Extra 3 auch eine gewisse Professionalität hier in dem Fall, die auch bewusst mit ihrer Rolle entsprechend umgeht, ne? Und ich denke, die Kompetenz ist da sicherlich auf beiden Seiten da.
Das ist schon mal gut.
Genau, ne, aber ich denke, die satirische Dimension in der Kommunikation geht ja über diesen Fall weit hinaus. Ne. Wir haben ja auch Satire in anderen Formaten, auch Satire in anderen Zusammenhängen, auch in anderen Bereichen der institutionalisierten Politik, ne, wie die Parteien, die auch teilweise mit satirischer Kommunikation konfrontiert werden. Da muss entsprechende Kompetenz aufgebaut werden und da muss auch diese Rolle mit einer entsprechenden Kompetenz versehen werden.
Um mal von diesem Kompetenzbegriff wegzukommen, müssen wir da irgendwie auch nochmal neu aushandeln, wie Journalismus und Satire überhaupt zusammenpasst?
Nein, neu aushandeln sicherlich nicht. Wir müssen den Verhandlungsprozess, glaube ich, erstmal weiterdenken. Ne? Also wir sind ja jetzt so gerade seit ungefähr 20 Jahren, wo diese Satire-Magazine im Fernsehen jetzt auch eine größere Rolle zukommt, immer noch in diesem Prozess, ne? dieser Hybridisierung. Ne? Zum einen haben wir den klassischen Journalismus, zum einen haben wir die klassische Satire und zum anderen haben wir dann diese hybriden Formate. Ne? Und da haben wir jetzt schon eigentlich ein ganz gutes Set an Arbeitsweisen ausgearbeitet, ne? Die sowohl auf journalistische Kompetenzen verweisen als auch auf satirische Kompetenzen. Ne? Weil man sieht ja, Extra 3 zum Beispiel, haben wir jetzt gerade in der Ausführung gehört, handelt ja journalistisch, ne? Es prüft Quellen, es checkt Archivmaterial in diesem Fall hier, ne? Archivmaterial vom SWR mit dem Ziel, einen Beitrag zu bauen, der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ne? Und dazu wird dann hier das entsprechende Material, die entsprechenden Statements herangezogen. Also die Kompetenzen sind schon da. Diese Kompetenzen müssen in dem Bewusstsein, dass sie sich verändern müssen und auf neue Situationen weiter reagieren müssen, immer weiterentwickeln.
Das Spannende daran ist, dass sehr, sehr viele diesen Beitrag ernst genommen haben. Die haben uns danach angemailt und haben gesagt, lieber Herr Oberbürgermeister, schauen Sie mal bitte Extra 3 an. Da sehen Sie live, wie mit Ihren und wie mit unseren Steuergeldern umgegangen wird. Und Herr Sie, wenn ich mir anschaue, wie auf Ihrer Facebook-Seite dieser Beitrag kommentiert wird, das ist ja richtig durch die Decke gegangen. Also das triggert schon wahnsinnig. Und die Leute, das ist ja das Verrückte daran, nehmen das ernst. Die sagen, das ist pass pro toto, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Staat nicht mit unseren Steuergeldern umgehen kann. Und ich glaube, diese Satire-Kompetenz ist durchaus bei uns vorhanden. Wir schauen auch, dass wir auch mal augenzwinkernd kommunizieren. Wir hatten eine absolute Nonsens-Pressemitteilung über eine kaputte Rathausuhr. Ich weiß, dass Kollegen auch von anderen Kommunen, dass die April-Scherze vorbereiten. Ich habe auch schon bei Extra 3 mitgemacht, weil ich einfach sage, hey, wenn eine Treppe bunt angemalt ist und der Bund der Steuerzahler ärgert sich darüber, dann kann man das auch in einem Satirebeitrag erklären. Aber an einem bestimmten Punkt ist für uns einfach Schluss mit lustig.
Was mich jetzt wundert, ist, dass Sie sich darüber wundern, dass Menschen diesen Beitrag ernst nehmen. Denn es ist nicht so, dass wir Beiträge machen, die nicht ernst genommen werden sollen. Wir machen journalistische Beiträge, wir bereiten sie nur anders auf. Wir erzählen Fakten. Es sind Steuergelder. Herr Matti, ich weiß, dass Sie da unter großem Druck stehen, aber das befreit Sie nicht davon, dass da Steuergelder bezahlt worden sind, Wohnungen leer stehen. Das ist ehrlich gesagt, wie Sie sich drehen und wenden. Wenn dieser Beitrag bei Panorama gelaufen wäre, meinen Sie, dass die Leute darunter andere Kommentare geschrieben hätten? Meinten Sie, dass sie darunter geschrieben hätten, ach, das ist ja großartig, wie es da mit den Steuergeldern umgegangen wird?
Herr Sie, ich würde gerne, um von diesem Fall, von diesem Beitrag noch ein bisschen zu abstrahieren, ich würde gerne schon noch mal die Frage stellen, Sie sagen, Sie arbeiten journalistisch. Was heißt das konkret in Ihrer Redaktion? Wie groß ist der Anteil an Menschen mit journalistischer Ausbildung? Wie sind Ihre Abläufe? Was haben Sie denn gemein mit so einer Redaktion wie Panorama?
Wir haben vieles damit gemein. Wir sind eine Redaktion des Norddeutschen Rundfunks. Meine Kolleginnen und Kollegen, genauso wie ich, haben ein NDR-Volontariat durchlaufen. Wir sind jahrelang in der Abteilung Zeitgeschehen mit Panorama gelaufen. Wir sind jetzt, wir haben eine Umstrukturierung gehabt, im Team Satire Medien mit ZAP, dem Medienmagazin. Wir sind alles Journalisten. Und das, was wir machen, nehmen wir auch als Journalismus wahr. Wir recherchieren, wir haben vor jeder Sendung einen Faktencheck, die Moderation, die Filme gehen in unsere Dokumentation. Wir haben noch einen externen Faktenchecker, der das früher für den Stern gemacht hat, der nochmal eine Schlussredaktion macht. Wir haben ein Justiziariat, was sich die Filme anguckt und die Moderation, bevor das auf Sendung geht. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und das wissen wir. Aber wir haben Strukturen, um diese Fehler zu minimieren.
Herr Sie, ich finde es ungemein spannend für mich und sicherlich auch für die Hörerschaft zu hören, was alles hinter der Sendung steckt, was alles benötigt wird, um einen Beitrag fertig zu machen. Und wenn Sie sagen, dass Sie journalistisch arbeiten, dann ist für mich eines ganz wichtig. Für einen Journalist ist erstmal eine gewisse Offenheit da. Wenn eine Recherche beginnt, ist es schwierig, wenn die Schlagzeile schon steht, wenn das Format schon feststeht. Und diese Unvoreingenommenheit, die habe ich bei Ihnen eben nicht gespürt. Und wenn ich genau weiß, worauf es hinausläuft, dann muss ich doch sagen, muss ich einfach schauen, wie ich meine Zeit, wie ich meine Ressourcen und auch die Ressourcen der Verwaltung einteile, um zu schauen, nehmen wir uns die Zeit für Frontal 21, für die Landesschau im SWR oder für ein Format, wo wir sowieso nur am Nasenring durch die Bühne gezogen werden. Und nur eine kleine Zahl zur Einordnung. Wir haben im vergangenen Jahr allein 27 Millionen Euro dafür aufgewendet, um die Geflüchteten unterzubringen. Erstmal hier unterzubringen. Und ich habe auch versucht, das im Vorgespräch zu diskutieren, hatte da aber keine Chance durchzudringen, weil der Beitrag quasi schon stand. Und das ist etwas, was für mich schwierig ist, wenn quasi von der Stadt erwartet wird, eine Rolle in einem Stück zu übernehmen, wo wir uns nicht wirklich sehen.
Herr Herbers, Sie scharren mit den Hufen.
Ja, zum einen freue ich mich, dass quasi der Fall die Wissenschaft bestätigt in dem Fall. Also die Ausführungen, wie jetzt Extra 3 arbeitet und wie intern gerade in der Vorproduktion gearbeitet wird, wie recherchiert wird, wie geprüft wird. Das finde ich spannend, weil das sehen wir eben halt auch in den entsprechenden Forschungsbeiträgen, die sich Satiresendungen von der Produktionsseite aus angucken, die hier in der Regel mit vielen Menschen zusammenarbeiten, die erstmal einen professionellen journalistischen Background haben, Volontariate durchlaufen haben, Journalistinnen und Journalisten, die entsprechende Schulen besucht haben, sind da oftmals angestellt. Ne? Und was wir hier haben, ist auch ein Arbeitsethos, der tatsächlich darauf ausgelegt ist, gar nicht Dinge aus der Luft zu greifen oder gar nicht Dinge irgendwie sicher zu polemisieren in der Darstellung, aber nicht in dem Sinne gleich von vornherein böse zu sein, ne? oder zu vernichten zu wollen. Was Satire ja eigentlich will, ist ja kritisch aufzeigen, was läuft, ohne dabei in Frage zu stellen, was läuft. Das ist ja diese paradoxe Figur, die wir da haben. Sie zeigen auf, dass Dinge funktionieren, dass Dinge nicht funktionieren. Sie stellen aber grundsätzlich nicht in Frage, dass das nicht auch weiterhin funktionieren kann. Vielleicht noch einmal zurück zu dem Satz, mit dem ich angefangen habe. Gerade diese Redaktionsarbeit in der Vorproduktion mit den Rechercheprogrammen, die man da fährt, das finden wir auch in der Wissenschaft. Und da zeigen wir eben auch, dass die in ihrer internen Qualitätskontrolle teilweise schon den professionellen Journalismus in Anführungszeichen übertreffen. Also das finde ich hier auch nochmal von Seiten der Wissenschaft auch nochmal erwähnenswert.
Wenn man uns jetzt so zuhört, könnte man wirklich denken, wir reden hier über Panorama, aber wir gucken ja auch alle Satire und wir wissen auch, dass Satire nur dann funktioniert, wenn es was zu lachen gibt. Und das funktioniert durch Zuspitzungen, vielleicht auch mal Verkürzungen, Auslassungen. Das ist ja schon noch eine eigene Stilform. Also bei aller journalistischen Sorgfalt, ich denke mal so ein bisschen, Späne fallen da schon, wo gehobelt wird, oder?
Ja, das ist ja letztendlich auch die Idee von Satire, ne? Natürlich, ne? Also Satire ist ja auf der einen Seite angriffslustig, ne? Sie ist angriffslustig, vor allen Dingen gegenüber den in Anführungszeichen Mächtigen, ne? Sie versucht ja immer aufzuzeigen, was passiert da mit den Menschen, die uns umgeben, die Institutionen, die uns umgeben, die Politikerinnen und Politiker, die uns regieren, was passiert da, ne? Und wie kann man das, was sie tun, vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise aufzeigen, dass das nicht perfekt ist, was sie tun. Und das ist eben das Stilmittel, was gewählt wird, ist dann dabei die Komik und der Humor. Und das Interessante ist ja dabei dann, dass in dieser Komik und in diesem Humor eigentlich eine sehr, sehr voraussetzungsvolle Kommunikation stattfindet. Wie zum Beispiel jetzt auch der Fall, den wir hier diskutieren, zeigen. Da muss beim Publikum, und das ist ja das Satirepublikum in der Regel ja eine gewisse Vorbildung herrschen, gerade im Bereich der Funktionsweise des politischen Systems, der öffentlichen Administration, all die Dinge, die eben halt von Satiresendungen klassischerweise angegriffen werden, weil nur dann wird's witzig, ne? Weil ansonsten ist es unverständlich,
Wir haben vorhin von Sorgfalt gesprochen. Ich habe noch etwas, was mir die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Wir haben hier in Stuttgart, aber auch in anderen Städten, haben wir den, ich formuliere es dezent, den Lokaljournalismus in einem gewaltigen Umbruch. Wir erleben es hier in Stuttgart, dass der Gemeinderat, dass die Bezirksbeiräte sagen, das, was in der Kommunalpolitik wichtig ist, also die zentralen Themen, Kindergartenplätze, Straßenreinigung, Fußballplätze, was auch immer, dass die Themen, die wir besprechen, dass die Themen, die wir entscheiden, dass die gar nicht mehr in die Öffentlichkeit transportiert werden, weil über die Lokalmedien diese Themen nicht mehr aufgegriffen und verbreitet werden. Gleichfalls, und das wäre jetzt meine Frage, beobachten wir eben, dass Formate, die Unterhaltung, die Humor, die Witz bieten, dass die eher aufgegriffen werden. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir jetzt quasi alles nur noch durchleuchten und gucken, ey, worüber können wir uns denn lustig machen? Und Lokalpolitik ist üblicherweise ein sehr, sehr zähes, ein sehr spannendes, ein seriöses Geschäft. Und deshalb können wir uns nicht immer auf Satire einlassen. Und daher meine Frage, wird dieses Satireformat noch mehr an Bedeutung gewinnen?
Ich hoffe nicht. Also ich arbeite beim Norddeutschen Rundfunk und ist uns die Regionalität, die regionale Berichterstattung ist für uns das A und O. Das ist unsere DNA. Und was die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Nordmagazin, Schleswig-Holstein-Magazin, Hamburg-Journal oder bei Hallo Niedersachsen machen, ist Top-Journalismus nah dran an den Menschen. Das ist nicht das, was wir sozusagen machen, das wollen wir nicht ersetzen, das läuft parallel zueinander.
Diese Furcht, die können wir, glaube ich, nehmen, ne? Weil es wird ja sicherlich keine Überformung aller Medienangebote durch die Satire irgendwie geben. Es wird ja immer noch eine Parallelität von unterschiedlichen Medien mit unterschiedlichen Ansprüchen, mit unterschiedlichen Publika und mit unterschiedlichen Produzierenden und Inputgeber geben.
Wobei die Wissenschaft ja durchaus diese These diskutiert hat, Satire als Einstiegsdroge, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, in den echten Journalismus. Auch
ja,
wieder
genau,
in Anführungszeichen.
Genau. Richtig, ne? Das ist sicherlich eine Ergänzung, ne? Oder auch hier dann eine Verschränkung, die dann möglich ist. Ne? Was man sieht zum Beispiel, dass Nutzende von Satire-Sendungen wie der Heute-Show oder wir hatten die US-amerikanischen Pendant schon angesprochen, gerade die Menschen, die dann zu einem Thema noch nicht so viel Vorwissen haben, sehr, sehr viel Anschlusskommunikation betreiben und Informationen suchen zu einem Thema, versuchen das weiter einzuordnen, eben halt auch dann aus nicht-satirischen Quellen in dem Fall. Und gerade jetzt nochmal mit Blick auf die Lokalberichterstattung, die eng verkoppelt ist dann eben halt mit der politischen Administration, mit der politischen Verwaltung, mit der politischen Exekutive auf der lokalen Ebene. Klar geht die vor allen Dingen durch die Regionalberichterstattung, durch die Lokalzeitung sicher, ne? Aber wir sehen ja auch, dass man auch als politische Institution eben nicht nur mit der Zeitung kommunizieren kann. Man kann ja auch selber kommunizieren, man kann Newsletter verbreiten, ne? Wo man eben halt auch die in Anführungszeichen redaktionelle Hoheit über den Input hat, ne? Wo hier Menschen erreicht werden können, die genau diese Hintergründe haben wollen, aus den Gremien, aus den Entscheidungen, die da gearbeitet werden. Also ich glaube, die Medienvielfalt, ne, die müssen wir hier, glaube ich, auch nochmal aufzeigen und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, dass man eben halt auch gerade durch die digitale Kommunikation hier sehr viele Menschen auch noch erreichen kann und eben nicht nur durch institutionalisierte journalistische Output-Formate.
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was passiert, wenn satirische Formate journalistische Themen abackern. Es gibt von 2018 ja eine Studie, die hat mal untersucht, wie Politik dargestellt wird in deutschen Satiresendungen. Und da gibt es so zwei Grundstoßrichtungen, die ich daraus mitgenommen habe. Das eine ist die sogenannte produktive Satire, die irgendwie Orientierung vermittelt, zur Meinungsbildung beiträgt, also Menschen informiert, sag ich mal. Und dann gibt es das, was die Forscherinnen, das sind der Dennis Lichtenstein und die Cordula Nitsch in dem Fall, pseudokritische Satire nennen. Da wird so ein ganz negatives Politikbild rübergebracht, weil da einfach sich über Sachen lustig gemacht wird, vielleicht auch so negative Sachen, die schieflaufen, aufgezeigt werden, ohne aber irgendwie das in einen größeren Kontext zu setzen. Und das ist dann das, wo bei mir sofort dieses Alarmzeichen Politikverdrossenheit angeht. Was vermitteln wir da eigentlich den Menschen? So, bei uns im Land läuft alles schief und irgendwie Lösungen werden nicht aufgezeigt. Das ist ja der schlechteste Fall, wenn das rauskommt bei Satire. Vielleicht auch ein bisschen die Befürchtung, die Herr Mattes in dem Fall hier hatte.
Ja, also das kann natürlich nicht der, also von einer Sendung wie Extra 3 kann das natürlich nicht der Anspruch sein, Politikverdrossenheit zu fördern. Oder dieses Hahaha, die da oben sind alle doof.
Extra 3 wurde nicht untersucht in der Studie, sage ich jetzt der Vollständigkeit halber, ne?
ich würde mal sagen, dass wir uns vor so einer Untersuchung auch nicht scheuen würden, weil wir auch über solche Sachen intern sehr offen und kontrovers diskutieren, wenn wir unsere Themen angehen. Ich bin so ein bisschen ratlos, was das Konstruktive dabei angeht. Also Constructive Journalism ist ja sowieso, sage ich mal, umstritten, aber beziehungsweise
da geht's um Lösungen auch nicht mit aufzuzeigen in der Berichterstattung. Genau. Erkläre ich mal kurz genau.
Ob das der Job eines Journalisten ist, Lösungen aufzuzeigen, das ist das eine. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wer sind wir auch, um diese Lösung aufzuzeigen? Aber den Finger in die Wunde zu legen, wenn etwas schiefläuft und das aufzuzeigen, das ist sehr wohl unser Job, sowohl als Satiriker als auch als Journalisten an sich. Eine blanke Häme zu sagen, die oben sind ja alle so blöd, das ist sicherlich nicht unser Job und das ist in keiner Weise förderlich und ich finde es ehrlich gesagt doch dumm und plump. Und ich würde auch sagen, dass das auf diesen Fall Stuttgart nicht zutrifft. Also letztendlich das Ergebnis kann niemanden zufriedenstellen. Und dann muss man auch mal über diese Gründe reden. Und genau das tun wir da.
Nee, genau das tun Sie nicht. Es geht nämlich darum, das einzuordnen, wieso es zu diesem einen Fall gekommen ist. Und ich finde es völlig richtig, nee, ich finde es sogar wichtig und essentiell für unsere Gesellschaft, dass Journalismus kritisch beäugt, was die Administration, was die Politik macht, den Finger in die Wunde legt und dann aber auch einordnet, wie groß oder wie tief die Wunde ist.
Constructive Journalism, das Stichwort ist gerade schon gefallen. Wir sind ja auch immer ein konstruktiver Podcast. Ich würde gern versuchen, alle zum Schluss noch ein bisschen näher zusammenzubringen. Also, wir haben auf der einen Seite Herrn Sie, der sagt, wir machen journalistisch gute Arbeit. Wir brauchen aber als Fernsehmagazin halt auch ein Bild, auch jemand, der einen O-Ton gibt. Wir können mit schriftlichen Statements nicht so viel anfangen und wir haben einen Missstand aufgedeckt, der da war. Wir haben Herrn Mattes, der sagt, trotzdem fühle ich mich unfair behandelt. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen als Schiedsrichter Herr Herbers nochmal dazu sagen. Wie geht das zusammen? Was sind vielleicht auch so die Leitregeln, die sich Satire geben muss, damit sowas nicht passiert? Oder ist das Kollateralschaden, das passiert halt, wenn satirisch berichtet wird?
Wissenschaft als Schiedsrichter heranzuziehen, ist jetzt natürlich eine schwierige Nummer. Aber ich denke, wir haben ja eigentlich vieles hier schon andiskutiert. Ne? Wir müssen es nur machen. Ne? Also ich glaube, wichtig ist, dass sie beide miteinander reden und diese Regeln weiter aushandeln und diese Regeln weiter in Frage stellen vielleicht auch. Ne? Und dann aber auch nochmal schauen, okay, was sind denn jetzt nochmal meine professionellen Ansprüche, die ich habe und wie bringe ich dann diese Situation jetzt zu einem Ende. Ne?
Also aber machen Sie es doch gern mal konkret, Herr Herbers. Glauben Sie, dass das einfach passiert, wenn Satire zuspitzt? Ich meine, Satire darf ja alles auch gemein sein, ne?
Ja, also der Satire darf alles nur nicht langweilig sein. Ne? Das ist ja das Zitat in der ganzen Gänze dann. Ne? Also ich glaube, langweilig ist uns hier jetzt gerade nicht geworden in dem Sinne. Also ich kann jetzt tatsächlich da kein salomonisches Urteil fällen dann in dem Fall. Ne? Vielleicht kann ich das mal weiterreichen in ein Seminar an der Zeppelin-Universität, was sich mit der Ethik der Satire und des Journalismus auseinandersetzt, wo wir diesen Fall da mal durchdiskutieren. Ne? Aber also ich denke, dass wir diese Situation nur dadurch lösen können, dass wir weiter darüber reden erstmal.
Herr Sie, wenn Sie Beiträge abnehmen oder auch mitkonzipieren, wie sehr ist das dann in Ihrem Kopf, wie es den Menschen geht, über die Sie berichten?
Das ist natürlich in unserem Kopf. Wir machen ja teilweise auch Straßenumfragen, satirische. Und da ist es dann teilweise so, dass wir wirklich objektiv lustige O-Töne nicht reinsteigen, weil wir einfach sagen, ich habe das Gefühl, der hat das nicht richtig verstanden. Der ist uns hier zu sehr auf den Leim gegangen. Hier müssen wir die Menschen vor sich selber schützen. Wir haben eine ungeheure Verantwortung den Menschen gegenüber. Und nochmal, es ist nicht unser Ziel, Menschen einfach sinnfrei auszustellen und der Lächerlichkeit preiszugeben. Und in dem konkreten Fall, glaube ich, sehe ich das Problem eher, dass sich sozusagen Herr Mattis verweigert hat, dass wir aus unserer Perspektive damit uns nicht zufrieden geben können, wenn sich jemand einfach grundsätzlich verweigert, ist hoffentlich nachvollziehbar. Wenn sich Herr Mattis jetzt konstruktiv einem Interview bereitgestellt hätte und dem Autoren gesagt hätte, wissen Sie was, ich finde das nicht lustig, was er jetzt hier gesagt hat, ich finde das nicht lustig und ich finde es komplett unangebracht, wie Sie darüber berichten wollen oder sowas. Dann wäre ich mal gespannt gewesen, wie wir mit diesem Umton umgegangen
wären. Aber glauben Sie, Sie hätten das Thema gekippt? Das ist ja dann die Frage, die sich stellt, ne? Das, dass Sie sagen, ach so, das, Mensch, das dann können wir es leider nicht machen.
Ehrlich gesagt, das kann ich nicht sagen. Letztendlich ist das rein hypothetisch.
Passiert aber das denn manchmal? Die Recherchethese läuft ins Leere und Sie haben noch eine Lücke in Ihrer Sendung und brauchen noch einen guten Gag, sag ich mal, ein bisschen zugespitzt.
Natürlich passiert das. Also das geht ja gar nicht anders. Sie glauben nicht, wie viele von diesen Geschichten wir nennen es tot recherchieren. Weil da wird sehr detailliert recherchiert. Und wenn diese Geschichten es nicht halten und sich nicht so erzählen lassen und nicht journalistisch den journalistischen Standards entsprechen, dann sind diese Geschichten in Anführungsstrichen tot und dann können wir sie nicht machen. Das Ding ist nur, dass wir natürlich auch professionell planen und da passiert das nicht, dass man dann 5 Minuten vor Sendebeginn merkt, dass einem ein Beitrag fehlt. Da hat man dann sozusagen schon einen Puffer aufgelegt.
Ich finde das mit dem Tod recherchieren einen ungemein spannenden Punkt. Aber Herr Sie, ich musste schmunzeln bei dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ich hätte es ja mal drauf ankommen lassen. Es gibt genügend Fälle in Stuttgart, wo ich mir denke, aha, wir werden uns wiedersehen. Und das wäre doch sicherlich etwas für Ihr Format. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal war, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Und ja, diese Satirekompetenz ist etwas, was wir in den Verwaltungen auch brauchen, um eben zu überlegen, wie schaffen wir es aktiv, Themen an die Öffentlichkeit zu bringen, beziehungsweise wenn etwas ohnehin in der öffentlichen Diskussion ist, wenn sich auch Leute drüber lustig machen, wie gehen wir damit um? Weil Verbissenheit und Verbohrtheit bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Insofern sollten wir schon auch, wie soll ich sagen, augenzwinkernd durch die Welt gehen und auch manchmal damit leben, dass man satirisch angefragt wird. Ich habe damit auch keine Schmerzen und vielleicht überlege ich mir fürs nächste Mal etwas Ähnliches, was Sie mir vorgeschlagen haben. Ich würde 2 Wünsche äußern wollen zum Schluss der Sendung. Zum einen Richtung Herrn Sie, ja, ein Minimum an Wertschätzung für das, was Verwaltungen leisten, bei all den Fehlern, die uns auch möglicherweise unterlaufen. Und eine Pointe ist ja etwas, was einen guten Witz auszeichnet. Und die Pointe steht immer am Schluss. Haben Sie vielleicht eine gute Pointe für diese Diskussion, die wir geführt haben?
Oh, das ist aber jetzt hier. Das legt die Messlatte hoch.
Ich habe Urlaub. Das wäre jetzt okay. Meine Pointe, um mich da rauszuziehen.
Also bei Ihnen ist es also, noch nicht nach Dienstschluss. Okay. Also Humor ist Arbeit, nehme ich jetzt mit.
Wir sind ja schon ganz gut in die Schlussrunde damit reingekommen. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung für die Verwaltungsarbeit. Herr Sie, was nehmen Sie denn jetzt mit aus der Diskussion?
Also ich kann mit dem Wunsch sehr viel anfangen. Und ich finde ehrlich gesagt, Wertschätzung hat nicht nur die Verwaltung verdient, sondern Wertschätzung ist grundsätzlich etwas, was jeder verdient hat. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Matthies. Und das nehme ich definitiv mit, weil wenn am Ende rauskommt, dass so ein Beitrag von Ihnen, aber vor allem noch viel wichtiger vom Zuschauer so gewertet werden würde, dass man die Verwaltung an sich nicht wertschätzt, dann haben wir unser Ziel nicht erfüllt, weil wir wollen nicht auf kleinmenschliches Versagen hin aufmerksam machen, sondern uns geht es letztendlich um Strukturen. Aber dennoch, grundsätzlich Wertschätzung für die Verwaltung, das nehme ich mit, sehr gerne. Und da rede ich gerne auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen nochmal drüber, dass wir das weiter im Blick haben, weil einen Mangel an Wertschätzung wollen wir sicherlich nicht an den Tag legen. Das kann auch nicht in unserem Interesse sein.
Herr Herbers, dann bleibt Ihnen da das Schlusswort der Schlussrunde zu dieser ja doch sehr großen Frage, um die es hier heute am Einzelfall ging. Journalistische Regeln und Satire, wie passen die zusammen und wo müssen die mal gebogen werden für den guten Gag?
Ja, ich glaube, die passen ganz gut zusammen, ne? Vor allen Dingen, wenn wir ja gesehen haben, wie Satire arbeitet, ne? Und wie Satire auch mit den Inhalten, die sie bearbeitet, umgeht. Und ich glaube, das sehen wir ja auch vielleicht an diesem Beitrag, wo wir um das Thema Wertschätzung für öffentliches Handeln oder öffentliche Verwaltung gerade drehen. Ich glaube, der Beitrag, den wir hier diskutieren, der stellt ja damit auch heraus, dass die öffentliche Verwaltung in Stuttgart prinzipiell funktioniert und sie nach Regeln spielt und eben nicht willkürlich handelt. Und all diese Prüfprozesse, die da aufgezeigt werden, ne, die ja hier in diesem Fall dann satirisch bearbeitet werden, die zeigen aber erstmal auf, wie komplex Verwaltungshandeln ist und dass der Schluss, die machen da aber nichts, vielleicht ein sehr kurzer Schluss ist. Ne? Und ich glaube, hier ist auch die Leistung von Satire auch nochmal hervorzuheben, dass sie eben Komplexitäten aufzeigt und dass sie auch aufzeigt, dass die Welt komplexer ist, als sie vielleicht uns vordergründig erscheint. Und das, denke ich, ist auch nochmal hier entsprechend hervorzuheben. Und das nehme ich auch nochmal aus dem Gespräch hier heute mit. Ne? Wir zeigen uns gegenseitig auf, wie komplex unsere jeweiligen Welten sind, müssen dann aber wieder einen Weg finden, wie wir diese Welten verkommunizieren können, dass der jeweils andere sich verstehen kann. Und müssen dann aber noch davon ausgehen, dass wenn wir darüber kommunizieren, diese kommunikativen Inhalte unsere Kontrolle verlassen und irgendwann mal da draußen sind. Und was dann passiert, das können wir nicht mehr kontrollieren und das wäre auch sehr, sehr schwierig, dann wieder einzufangen. Von daher müssen wir auch immer damit rechnen, dass all das, was wir kommunizieren, von anderen bearbeitet wird und von anderen auch manchmal nicht so verstanden wird, wie wir es intentional gehabt haben wollen. Und das ist vielleicht auch gut so, ne, dass Menschen dann mit dem, was sie hören, was sie sehen, was sie sagen, sich ihren eigenen Reim drauf machen. Denn das ist auch ein Wert in unserem politischen, demokratischen Zusammenleben.
Das gilt jetzt aber auch für alles, was wir hier gesagt haben heute, oder?
Selbstverständlich.
Dass das dann eine Satire, ja.
Genau, ne? Also auch wir können jetzt quasi satirisch aufbearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Memes von uns gibt oder sonst irgendwas, was ich jetzt.
Radio ja immer ein bisschen schlecht.
Ist richtig schwierig, ne? Aber vielleicht, keine Ahnung, ne? Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas, was jetzt unseren Zugriffsbereich verlässt. Ne? Und damit müssen wir jetzt auch rechnen. Das ist auch Teil jetzt tatsächlich dann auch meiner Satirekompetenz, ne? Dass ich dann auch jetzt wissen muss, okay, dieser Beitrag wird digital veröffentlicht, digital kann bearbeitet, weiterverbreitet werden, ziemlich einfach. Dem muss ich mich jetzt auch aussetzen, dem müssen wir uns alle vier jetzt aussetzen. Aber es ist im Dienste der Sache, dass wir jetzt hier einmal drüber geredet haben.
Und ich habe vollstes Vertrauen, dass unser Producer Sascha Wandhöfer das sehr, sehr schön und vertrauensvoll mit diesem Material umgehen wird. Ich nehme von heute mit, dass mir vielleicht doch das ein oder andere Mal noch das Lachen im Halse stecken bleiben wird, wenn ich mir Satire anschaue. Denn ja, letztendlich ist mir nochmal klar geworden, dass es ja eben nicht immer nur um den schnellen Gag geht oder vielleicht auch gar nicht mal so oft, sondern doch um Missstände. Und wenn man auch schaut, wie viel Arbeit und wie viel Gedanken von Seiten der Redaktion dahinter stecken und auch von den Menschen, die beteiligt sind und gezeigt werden, dann kann man vielleicht nicht über alles so lachen, wie man das gerne würde, wenn man so abends da entspannt vorm Fernseher sitzt. Wir haben heute drüber gesprochen, was Satire darf, an welche journalistischen Regeln sie sich halten muss, mit Sven Matthies, dem Pressesprecher der Stadt Stuttgart, mit Christian Sie, Redakteur in der Redaktion von Extra 3 beim NDR und mit Martin Herbers, Kommunikationswissenschaftler an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Danke, dass Sie heute dabei waren.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wie Journalismus und Satire zusammenpassen, darüber haben wir heute nachgedacht. An welche journalistischen Regeln müssen sich auch Satiremagazine halten? Das war eine Frage, die wir uns heute gestellt haben. Und wir haben uns auch angeschaut, wie Themen in der Öffentlichkeit ankommen, wenn sie in Satiresendungen zum Thema werden. Sie finden noch viel weitere Folgen von unserem Podcast nach Redaktionsschluss in unserer DLF-Audiothek-App oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie auch mal Lust haben, mit uns zu diskutieren, mit Ihren Themen rund um Medien und Journalismus, dann freuen wir uns immer über eine Mail von Ihnen an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Annika Schneider. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir überzogen. Ich hoffe, dass Herr Matthies Sie es noch zum Fußballtraining schaffen.
Das schaffe ich nicht mehr, das habe ich abgesagt für heute.
Um Gottes Willen.
Oh, zum Fußballtraining zu rennen und dann auf dem Platz zu sagen, links, rechts, das bringt es nicht.
Okay.
Da verstehen die Kinder keinen Spaß.